Mein Name dann ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Hüseyin Bol
und Murat Gökmen. Sie empfangen so Morgensendung über die Satelliten Türksat 3A, Türksat 4A und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer Einschulungssendung bringen wir nach den Nachrichten die Senderin Sternstunde Anatolien und Vermächtnis der türkischen Völker. Danach kommt türkische Musik.
Nachrichten.
Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den Christen in Türkiye und weltweit eine Osterbotschaft gesendet. Er betonte in einer Mitteilung, die am Sonntag von der Kommunikationsdirektion veröffentlicht wurde, man lebe seit Jahrhunderten unter dem gleichen Himmelszelt zusammen. Erdoğan drückte demnach seine Hoffnung aus, dass dies auch künftig so bleiben werde. In Zeiten von immer mehr Diskriminierung und Rassismus sei der Zusammenhalt der Bürger in Türkei beispielhaft für die Welt, so Erdoğan. Er bekräftigte, man sei entschlossen, das Klima des Friedens weiter zu stärken. Der Frieden sei zugleich der Garant für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, egal welchen Glauben man angehöre. Der 5. April markiert für die westlichen Kirchen, die den gregorianischen Kalender nutzen, den diesjährigen Ostersonntag. Erinnert wird an die Auferstehung Jesu Christi. Die orthodoxen Christen richten sich nach dem julianischen Kalender, wonach das Osterfest eine Woche später begangen wird.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat gemeinsam mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan Damaskus besucht, um sich mit dem syrischen Präsidenten Ahmed el-Shara zu treffen. Zelensky erklärte, es stünden wichtige Treffen bevor und fügte hinzu, jede Nation und jede Region verdient ein friedliches Leben. Der Besuch, der auf Reisen nach Türkei und an den Golf inmitten des US-israelischen Krieges gegen den Iran folgt, dient laut einem Regierungsvertreter der Erörterung der Zusammenarbeit zwischen den Ländern und der Sicherheitslage in der Region. Die Ukraine versucht angesichts russischer Angriffe, Drohnenexpertise gegen Luftverteidigungskompetenz einzutauschen und nutzt dabei die vergangene Woche unterzeichneten Verteidigungsabkommen mit dem Golf.
US-Präsident Donald Trump hat mit Angriffen auf iranische Kraftwerke und Brücken gedroht, sollte die Straße von Hormuz nicht bis Dienstag wieder geöffnet werden. In einem Wutausbruch auf Truth Social warnte Trump die iranische Führung, sie würden, wie er es nannte, in der Hölle leben. Er fügte hinzu, Dienstag wird Kraftwerkstag und Brückentag zugleich sein. Trump verkündete außerdem die Rettung eines US-Obers aus dem iranischen Gebirge, nachdem iranische Truppen einen F-15-Kampfjet abgeschossen hatten.
Eine knappe Mehrheit der deutschen Bundesbürger spricht sich laut einer Umfrage für eine höhere Besteuerung von Tabak und Spiritusen zur Finanzierung des Gesundheitssystems aus. Wie die Bild am Sonntag berichtete, befürworten in der Erhebung des Instituts INSA 51%, entsprechende Steuererhöhungen, 43% lehnen sie ab und 6% machten keine Angaben. Uneinheitlich ist die Haltung demnach zu einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke. 48% sprechen sich dafür aus, 47% dagegen, 5% äußerten keine Meinung. Eine generelle Zuckersteuer findet hingegen bei 52% Zustimmung, sofern im Gegenzug die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel entfällt. 39% lehnen dies ab, 9% machten keine Angabe. Für eine grundlegende Reform im Gesundheitssystem zeigt sich ebenfalls eine relative Mehrheit offen. 49% der Befragten befürworten langfristig eine einheitliche gesetzliche Krankenkasse für alle Versicherten, während 37% dagegen sind und 14% unentschieden bleiben. Für die Umfrage wurden laut Bild am Sonntag am 1. und 2. April 1.001 Menschen befragt. Die Fehlertoleranz liegt demnach bei 3,1 Prozentpunkten.
Musik. Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Der Iran hat vor kurzem Vergeltungsschläge gegen die nördlichen Regionen Israels durchgeführt. Laut einer Erklärung des israelischen Rettungsdienstes Roter Davidstern wurden 4 Menschen verletzt, einer davon schwer, nachdem eine iranische Rakete ein Gebäude in Haifa direkt getroffen hatte. Die Zeitung Yediot Aharonot berichtete, dass die aus dem Iran abgefeuerte Rakete ein Gebäude direkt getroffen habe. Es wurde auch berichtet, dass nach dem Einschlag der iranischen Rakete eine Gasflasche explodierte und dadurch am Unfallort ein Brand ausbrach. Die israelische Feuerwehr teilte mit, dass die Gefahr eines vollständigen Einsturzes des Gebäudes bestehe und dass sich möglicherweise Menschen im Inneren verschüttet hätten. Der israelische Polizeichef Danny Levy erklärte gegenüber der Presse, dass von 4 Israelis, die sich in dem direkt von der iranischen Rakete getroffenen Gebiet befanden, noch immer keine Nachricht vorliege und dass sie möglicherweise unter den Trümmern begraben seien. Levy erklärte, dass die Sucharbeiten nach den 4 Israelis, von denen angenommen wird, dass sie unter den Trümmern eingeschlossen sind, von den Einsatzkräften fortgesetzt würden. Levy sagte, dass der Raketenkopf, der das Gebäude getroffen habe, beim Aufprall möglicherweise nicht explodiert sei und dass die benachbarten Gebäude als Vorsichtsmaßnahme gegen eine mögliche Explosion evakuiert worden seien.
Bei gemeinsamen US-amerikanisch-israelischen Luftangriffen am frühen Montagmorgen wurden in der iranischen Hauptstadt Teheran mindestens 25 Menschen getötet, wie lokale Medien berichteten. Iranische Staatsmedien gaben an, dass sich unter den Toten mindestens 6 Kinder befanden. Im Osten Teherans stürzten 3 Gebäude ein, wobei 4 Menschen ums Leben kamen und etwa 50 Häuser beschädigt wurden, während Rettungskräfte die Trümmer absuchten. Weiter südlich in Bahrain meldeten die Behörden 13 weitere Todesopfer nach Angriffen auf Wohnhäuser. Die Luftabwehrsysteme wurden aktiviert, auch die Sharif-Universität wurde angegriffen. Seit dem 28. Februar haben israelisch-amerikanische Angriffe mehr als 1.900 Menschen das Leben gekostet.
Der bewaffnete Arm der Hamas hat erklärt, die Diskussion über ihre Entwaffnung vor der Umsetzung der ersten Phase des von den USA vermittelten Gaza-Waffenstillstands durch Israel sei ein Versuch, den Völkermord an den Palästinensern fortzusetzen. Ein Sprecher der Qassam-Brigaden betonte, dass ein ungeschicktes Ansprechen des Waffenthemas nicht akzeptiert werde. Die Hamas teilte den Vermittlern mit, sie werde nicht über Entwaffnung verhandeln, solange Israel keine Garantie für einen vollständigen Rückzug aus Gaza erhalte. Was der Feind durchzusetzen versucht, ist extrem gefährlich, sagte er.
Einigen Quellen zufolge könnte die OPEC Plus eine Erhöhung der Ölförderung beschließen, auch wenn diese weitgehend auf dem Papier bleiben würde, da wichtige Mitglieder ihre Produktion aufgrund des Konflikts zwischen den USA und Israel einerseits und dem Iran andererseits nicht steigern können. Der Konflikt hat die Straße von Hormuz blockiert und damit die Exporte aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und dem Irak unterbrochen. Andere Mitglieder wie Russland sind von Sanktionen und Schäden an der Infrastruktur betroffen. Analysten bezeichnen eine solche Erhöhung als rein theoretisch, da Angebotsausfälle von bis zu 15% den Rohölpreis auf fast $120 pro Barrel treiben und die Möglichkeit besteht, dass er die $150-Marke überschreitet.
Die Eskalation der militärischen Operation der USA und Israels gegen den Iran an mehreren Fronten hat auf den globalen Energiemärkten die größte Krise der letzten Jahrzehnte ausgelöst. Der weltweite Referenzpreis für Brent-Rohöl stieg am Montagmorgen um mehr als 3% und lag damit bei über $116 pro Barrel. Dieser starke Anstieg der Kraftstoffpreise folgte auf die Erklärung des Iran, man sei auf eine mögliche Bodenoffensive der USA vorbereitet. In Warnungen der Regierung in Teheran hieß es, US-Truppen in der Region würden ins Visier genommen und Verbündete würden bestraft werden. Der erstmalige Raketenangriff von der vom Iran unterstützten Houthi-Milizen auf Israel am Wochenende sowie die Ausweitung der israelischen Operation im Südlibanon haben die Versorgungsängste an den Märkten auf ein Höchstmaß getrieben.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Hier ist die Stimme Türkiyes.
Thank you. Sen yok giderdi bir başka. Bugün bir sonmuş gibi benimle kal. Senden yoksunmuş gibiyim hala. Yarından korkmuş gibi içimde kal. Zaten yok giderdi bir başka.
Türkiye's, wir senden in die Welt.
Sternstunde Anatolien.
In der Steppe Anatoliens im Bezirk Borskale, der Provinz Chorum, wo der Wind seit Jahrtausenden mit unveränderter Härte weht, erhebt sich unmittelbar neben Hattusha, dem Herzen des hethitischen Reiches, ein Felsheiligtum, Yazılıkaya. Lange Zeit galt dieser Ort lediglich als eine Art Freilichttempel, in dem Könige gekrönt und den Göttern Opfer dargebracht wurden. Ein gewöhnliches Heiligtum. Doch eine bahnbrechende Studie der Astronomin Dr. Rita Gauci und des Geoarchäologen Dr. Eberhard Sanger, veröffentlicht 2019 im Journal of Skyscape Archaeology, zeigte, dass die steinernen Reliefs dieses antiken Heiligtums eine weitaus tiefere Funktion hatten. Es handelt sich um einen der ältesten und komplexesten Himmelscomputer der Menschheitsgeschichte. Es wäre ein großer Irrtum, die Steine dieses Ortes für stumm zu halten. Tausende von Keilschrifttafeln aus den Archiven von Hattusha wirken wie eine Art Bedienungseinleitung für diesen gewaltigen Mechanismus von Yazılıkaya. Die in der hethitischen Hauptstadt gefundenen schriftlichen Überlieferungen belegen, wie entscheidend Himmelsereignisse für die Staatsführung waren. Sonnen- und Mondfinsternisse, die Bahnen der Planeten und die Positionen der Sternbilder bestimmten alles, vom Einzug in den Krieg bis hin zu religiösen Zeremonien. Vorhersagen wie, wenn sich die Sonne verdunkelt, ist auf die Gesundheit des Königs zu achten, oder Das Zeichen am 14. Tag des Mondes verheißt nichts Gutes, verbanden sich mit praktischen Anwendungen in Jasılıkaya. Die Priester deuteten den Nachthimmel, überprüften dieses Wissen anhand des in Stein gemeißelten Kalenders von Jasılıkaya und übermittelten es den Herrschern. Dieses Heiligtum war somit nicht nur ein religiöses Zentrum, sondern auch ein Datenzentrum zur Entschlüsselung himmlischer Botschaften. Das Herz von Jasılıkaya schlägt in der sogenannten Kammer A, einem breiten Felskorridor. Die Anordnung der 64 Figuren in dieser Räumlichkeit ist kein zufälliger religiöser Festzug, sondern ein präzises mathematisches System, das wie ein dreistufiges Uhrwerk funktioniert. Beim Betreten beginnt links eine Gruppe aus genau 12 Figuren. Sie bilden das erste Zahnrad des Kalenders, die 12 Monate des Jahres. Die hethitischen Priester verfolgten anhand dieser Figuren, in welchem Monat sie sich gemäß der Bewegung der Sonne befanden. Unmittelbar danach folgt eine große Gruppe von 30 Figuren, die die Tage eines Monats repräsentieren. Hethitische Astronomen zählten die Tage, indem sie jeden Morgen einen steinernen Marker vor diese Figuren setzten. Da ein synodischer Monat, also die Zeit zwischen zwei Neumonden, etwa 29,5 Tage dauert, legten die Priester einige Monate mit 29 und andere mit 30 Tagen fest, um den Kalender mit dem Himmel zu synchronisieren. Während das Licht jeden Morgen über diese steinernen Gottheiten wanderte, konnten die Priester nicht nur den Tag, sondern auch die Mondphase und den Zeitpunkt des Vollmondes bestimmen. Noch heute scheinen diese 30 Figuren in derselben Reihenfolge auf den Zyklus des Mondes zu warten. Das eigentliche Wunder dieses ältesten Labors Anatoliens ist jedoch die Gruppe von 19 Figuren rechts der Hauptszene. Diese Zahl steht für einen der wichtigsten Zyklen der Astronomiegeschichte, den Meton-Zyklus. Die Forschung von Gauci und Saga belegt, dass die Hethiter diesen 19-jährigen Zyklus nutzten, um die Differenz von 11 Tagen zwischen Mond und Sonnenjahr auszugleichen. Bekanntlich stimmte ein Mondjahr mit 12 Monaten und ein Sonnenjahr nicht überein. Doch alle 19 Jahre fallen die Mondphasen wieder auf dieselbe Kalendertage. Die hethitischen Priester bestimmten anhand dieser 19 Figuren, in welchen Jahren ein Schaltmonat eingefügt werden musste. In 7 von 19 Jahren ergänzten sie einen 13. Monat, verhinderten so die Verschiebung der Jahreszeiten und brachten den staatlichen Kalender wieder in Einklang mit dem Rhythmus der Natur. Dies ist ein eindrucksvolles Zeugnis höchster mathematischer Erkenntnis der Antike, in Stein im Herzen Anatoliens verewigt. Doch die Geschichte von Jasılıkaya erschöpft sich nicht nur in der technischen Perfektion der Kammer A. Direkt daneben liegt die schmalere, geheimnisvollere Kammer B, die über einen engen, steilen Zugang erreichbar ist und die metaphysische Dimension des Kalenders verkörpert. Dieser Raum ist König Tutalia dem Vierten gewidmet und wirkt wie ein spirituelles Tor zum Himmel. Beim Betreten begegnet man 12 Unterweltsgöttern, die mit gebogenen Schwertern auf den Schultern über einen ewigen Zyklus wachen. Während die 12 Figuren in Kammer A die vergehende Zeit, also die Monate des menschlichen Lebens darstellen, verweisen diese 12 Gottheiten auf die unendliche und unterirdische Dimension der Zeit. Das eindrucksvollste Relief in Kammer B ist die monumentale Darstellung eines Schwertgottes. Diese scheinbar aus dem Felsen hervorgetretene Figur symbolisiert den Unterweltsgott Nergal. Hier wird Zeit nicht mehr in Tagen oder Monaten gemessen, sondern als großer kosmischer Kreislauf von Leben und Tod verstanden. Die Architektur der Kammer ist kein Zufall. Lichtmessungen zeigen, dass sie so ausgerichtet ist, dass bei Ereignissen wie der Wintersonnenwende das schwache Sonnenlicht ins Innere fällt und gezielt bestimmte Reliefs beleuchtet. Für die Hethiter war Zeit somit zweigeteilt. In Kammer A ein rational messbarer Prozess, in Kammer B ein kosmischer Kreislauf, in dem der König Unsterblichkeit erlangt. Das Zusammenspiel dieser beiden Räume fasst die Philosophie der hethitischen Astronomie zusammen. Der Himmel war nicht nur ein Instrument für die Landwirtschaft, sondern ein kosmischer Zeuge, der die Legitimität der Herrschaft und die ewige Reise der Seele bestätigte. Die Priester lasen den Himmel, hielten ihre Beobachtungen auf Tafeln fest und wandelten dieses Wissen in einen lebendigen Kalender um, eingraviert in den Stein von Yazılıkaya. Die von Gauchi und Sanger nachgewiesene mathematische Genialität in Verbindung mit dem überlieferten antiken Wissen ist ein eindrucksvolles Zeugnis des menschlichen Strebens in Anatolien, das Universum zu verstehen und im Einklang mit ihm zu leben. Während die Götter in Hethita weiterhin am Himmel leuchten, erwacht dieser 3200 Jahre alte Steincomputer jeden Morgen mit dem ersten Sonnenlicht und lässt seinen gewaltigen Kalender in unendlicher Präzision weiterlaufen.
Sternstunde Anatolien.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir gönlüm var, akıllanmaz. Aşk ile olmayınca durmaz. Sen çiçeksin, çok güzelsin. Koynumda boşluğun var, dolmaz. Sevdan başımın çileli tacı. Hasretin ömrümün kara bahtı. Gel diyemem, git diyemem. Bu kimin Bir kere de bana ihtiyacın olsun Bir alo de gelmezsen gençliğin solsun Bu inadım ben ölmeden son bulsun Aşktan anlamaz mı taş kalbim Bir kere de bana ihtiyacın olsun Bir alo de gelmezsem gençliğim solsun Bu inadın ben ölmeden son bulsun Aşktan anlamaz mı taş kalbin
Aşktan anlamaz ağzımı taş kalbin. Aşk tamamlamaz mı taş kalbin.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Seit Anbeginn der Menschheit erzählen Menschen Geschichten, um die Welt zu verstehen, und formen das Unbekannte durch Legenden. Eines der eindrucksvollsten Beispiele dieser uralten Erzähltradition sind die baskirischen Legenden, die aus den Tiefen der Uralsteppe stammen. Diese Legenden sind nicht nur mündliche Überlieferungen, die Spuren der Vergangenheit tragen, sondern zugleich lebendige Erzählungen, die die Beziehung eines Volkes zur Natur, seine Glaubensvorstellungen und seine Identität widerspiegeln. In jeder einzelnen verbinden sich die Spuren der Zeit, die Suche des Menschen und die Stimme der Natur zu einem starken kulturellen Gedächtnis, das bis in die Gegenwart reicht. Die baskirischen Legenden sind uralte Erzählungen, die sich rund um das Uralgebirge entwickelt haben und das Ergebnis eines Lebens sind, in dem Steppe und Natur untrennbar miteinander verbunden sind. Diese Legenden sind weit mehr als bloße Geschichten. Sie stellen ein bedeutendes kulturelles Erbe dar, das die Beziehung eines Volkes zur Natur, seine Wahrnehmung der Welt und seinen Versuch, das eigene Dasein zu begreifen, zum Ausdruck bringt. Elemente wie Berge, Flüsse, der Wind und insbesondere das Pferd erscheinen in diesen Erzählungen nicht nur als Hintergrund, sondern als zentrale Symbole des Lebens und Denkens. Über lange Zeit wurden diese Legenden nicht schriftlich festgehalten, sondern durch mündliche Überlieferung bewahrt. Barden, Erzähler und ältere Generationen gaben die Geschichten von einer Generation zur nächsten weiter. Mit jeder Erzählung veränderten sie sich, wurden reicher und nahmen neue Formen an. Daher besitzen die baskirischen Legenden weder einen bestimmten Autor noch ein festes Entstehungsdatum. Sie sind das Produkt des kollektiven Gedächtnisses eines Volkes. Erst ab dem 18. Jahrhundert begann man, diese Legenden schriftlich festzuhalten. Im 19. Jahrhundert wurde dieser Prozess systematischer und insbesondere im 20. Jahrhundert wurden sie im Zuge umfassender folkloristischer Arbeiten während der Zeit der Sowjetunion gesammelt und veröffentlicht. Dennoch blieb die Lebendigkeit der mündlichen Tradition erhalten und die Legenden existieren bis heute in unterschiedlichen Varianten und Erzählformen weiter. Die Motive in den baschkirischen Legenden sind der Schlüssel zum Verständnis der Volksseele und ihrer Verbindung zur Natur. Das wichtigste Symbol ist das Pferd. Es ist nicht nur ein Begleiter, sondern ein Sinnbild der Freiheit, Stärke und Geist. Sprechende Pferde, die den Helden führen und ihn in unbekannte Welten tragen, begleiten sein Schicksal. Jeder Hufschlag wird zum Echo einer Erinnerung. Auch Natur und Tiere sind nicht bloß Kulisse, sondern lebendige Elemente, die die innere Reise des Helden widerspiegeln. Berge stehen für Schutz, Flüsse für Wandel. Der Wolf wird zum Führer. Der Adler verbindet Himmel und Erde und der Hirsch symbolisiert Freiheit. Die Reise selbst bildet den Kern dieser Erzählungen. Helden bestehen Prüfungen, verändern sich und reifen. Dieses mündliche Erbe gehört keinem einzelnen Autor, sondern entspringt dem kollektiven Gedächtnis eines Volkes und bringt die universelle Suche des Menschen, seine Beziehung zur Natur und die Frage nach dem Sinn des Daseins zum Ausdruck. Zu den bedeutendsten Legenden der baschkirischen Folklore zählen das Epos von Ural-Batyr, das Epos von Akbuzat sowie die Erzählung von Zoya Tülek und andere Werke, die das kulturelle Gedächtnis der Baschkiren bis heute bewahren. Das unbekannteste unter ihnen, Das Epos von Ulaanbaatar erzählt von den Ursprüngen des Volkes und seiner Verbindung zur Erde und symbolisiert den Kampf zwischen Gut und Böse sowie zwischen Leben und Tod. Ulaanbaatar begibt sich auf eine Reise gegen dunkle Mächte, überquert Berge und Flüsse und vereint in seinem Mut Gerechtigkeit und Menschenliebe. Am Ende opfert er sein eigenes Leben, besiegt das Böse und schenkt der Menschheit Leben. Sein Körper geht in die Natur über und seine Geschichte wird von Generation zu Generation als Symbol für Opferbereitschaft und Tapferkeit weitergegeben. Die baschkirischen Legenden sind lebendige Schätze innerhalb des gemeinsamen kulturellen Erbes der türkischen Welt. Sie tragen die Seele eines Volkes, seine Verbindung zur Natur und seine Identität bis in die Gegenwart. Wie im Epos von Ulaanbaatar spiegeln Themen wie Heldentum, Opferbereitschaft und Gerechtigkeit die universelle Suche der Baschkiren und anderer türkischer Gemeinschaften sowie ihre naturverbundene Existenz wider. Vom Klang der Hufe bis zur Stille der Berge, vom Fluss der Flüsse bis zum Rauschen des Windes trägt jedes Motiv das kulturelle Gedächtnis und den leisen, aber kraftvollen Widerhall einer aus den Wurzeln aufsteigenden türkischen Identität.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
açtım, geliyor kalem kaçtı. Başka yollar taştı, geliyor kalem kaçtı. Ne oldu sana yavrum, böyle gözlerin yaşlı? Ne oldu sana yavrum, böyle gözlerin yaşlı? Yukarı gel yukarı, ırmağım gözündeyim. Yukarı gel yukarı, ırmağım gözündeyim. Eller ne derse desin, ben yine sözümdeyim. Eller ne derse desin, ben yine sözümdeyim.
Türkiye's.
yazılmış günler gibi. Gece bitmez, gündüz bitmez, bu yalnızlık hiç bitmez. Ne kavgam bitti, ne sevdam, ömür geçer, gönül geçmez. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Çiçeklerim dökülür her mevsim, sonra yeniden açar. Ümidimin boynu bükülür, sonra deniz bin defa taşar. Bin defa taşar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
Dokunsalar ağlayacak çocuk gibiyim. Denizdeki dalgaların ucuna beni sal bu gece. Her yeni gün doğacak çocuk gibi. Sıcak geceler gibi al beni kollarına. Bu gece dokunsan ağlayacak çocuk gibi. Denizdeki dalgaların ucuna beni sal bu gece. Her yeni gün doğacak çocuk gibi.
Resimler, hayaller, param uzakta senin de gözlerin uzaklara öylece dalmıyor mu hiç?
Mein Name dann. Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Murat Gökmen moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Player, Türkiye'nin ses radyosu.